Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Kein großer Aufreger, oder? Eine Seite, die mir oft begegnet, ist eher die, das ist doch allgemein gut. Jeder kann zu Jesus kommen, Gott nimmt alle an, Gott ist für alle und alles offen. Jesus ist doch immer inklusiv unterwegs, also hat alle angenommen, er hat niemanden vor den Kopf gestoßen. Gott ist immer da, Jesus steht immer auf unserer Seite und segnet uns. Dazu ist er schließlich gekommen, uns zu segnen. Dazu ist er da, das wollen wir, das brauchen wir und deshalb kommen wir zu ihm. Gibt es eine Initiative? Ich brauche Segen im Internet. Segen abrufen durch Anklicken. Ich brauche Segen. Segen jetzt heißt die Segen. Segen jetzt, damit es uns gut und besser geht. Und die Frage ist, soll Jesus deshalb zu uns kommen, um uns zu segnen, damit es uns gut und besser geht? Und kommen wir deshalb zu Jesus, damit es uns gut geht? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Alles klar. Vielleicht sagen wir noch, gut, das ist schön, dass es so ist. Ich kann immer zu Jesus kommen und ich komme mit allem bei ihm durch. Aber ob das stimmt? Ich wiederhole die Sätze nochmal langsam. Ich kann immer zu Jesus kommen. Ich komme mit allem bei Jesus an. Ich komme mit allem bei Jesus durch. Ob diese drei Sätze stimmen oder nur zwei oder keiner? Behalten wir es mal im Hinterkopf, stimmt dieser Satz, ich kann immer zu Jesus kommen. Vielleicht gibt es noch eine Antwort. Wenn das stimmt, dass alle immer, vielleicht sogar mit allem, zu Jesus kommen können, wenn das stimmt, dann wäre die zweite Frage, wie verkündigen wir diesen Jesus? Wo und wie ist das bei uns ablesbar? Also wie sieht das in der Praxis aus? Oder heißt die aktualisierte Fassung tatsächlich, Christus spricht, wer zu mir kommt und geimpft, genesen oder wenigstens getestet ist und die vorgeschriebene Maske trägt, den werde ich nicht abweisen. Oder frei nach der Regel, die Professor Drosten neulich in Aussicht gestellt hat, wer zu Christus kommen will und 1G vorweisen kann, nämlich geboostert ist, den werden wir als Kirche genauso wie die Gesellschaft nicht abweisen. Wäre das jetzt die aktuelle Fassung der Jahreslosung? Und was sagt und was meint Jesus wirklich? Und wie leben und wie verkündigen wir das dann? Vielleicht doch nicht so selbstverständlich, wie das auf den ersten Augenblick wirkt, wenn wir das so lesen. Was sagt die Jahreslosung? Was bedeutet sie? Das finden wir tatsächlich nur heraus, wenn wir den Zusammenhang uns anschauen. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Mit einem Satz, der aus dem Zusammenhang gerissen wurde, kann ich alles beweisen und das Gegenteil davon ebenso. Die Engländer sagen, a text without context becomes a pretext. Ein Text ohne Kontext wird zum bloßen Vorwand, zum Scheintext, zur Lüge, zum Alibi für alles Mögliche und Unmögliche. Wer eine Bibel hat, der schlägt ruhig mal Johannes 6 auf. Ihr müsst es nicht, ich erzähle vieles, aber dass ihr mal so mit einem halben Auge reinguckt und mit dem anderen Ohr zuhört oder so. Johannes 6. Wir fangen an, es geht los, dass Menschenmassen um Jesus sind, um ihn herum, weil sie die Zeichen sehen, die er an den Kranken tat. Das heißt, er tut einen mächtigen Heilungsdienst, ganz viele werden gesund. Und anschließend wird berichtet, wie Jesus mit nur 5 Broten und 2 Fischen Tausende von Menschen satt macht. Zeichen und Wunder, Heilung und Brotvermehrung. Zeichen heißt hier, sahen die Zeichen wofür? Ja, Jesus möchte, dass wir leiblich versorgt sind und es uns gut geht. Er kümmert sich nicht nur um die fromme oder nicht so fromme Seele. Er kümmert sich tatsächlich auch um die leiblichen Bedürfnisse. Das lesen wir ganz am Anfang. Heilung für den Körper, auch Seele und Brot. Und wir dürfen und sollen um das tägliche Brot und auch um Heilung beten. Das ist gut biblisch. Ja? Jesus liegt am ganzen Menschen. Wobei er beim ganzen Menschen mehr im Blick hat als wir oft. Werden wir gleich noch merken. Die Menschen hier in Johannes 6, die schauen auf Jesus und sagen, der ist es, den nehmen wir. Und tatsächlich, es steht, sie wollen kommen und ihn ja nicht nur nehmen, sondern mit Gewalt nehmen. Vers 15, das ist bei Luther ein bisschen harmlos ausgedrückt. Es steht, sie kommen, um ihn zu rauben, um ihn zum König zu machen. Sie wollen sich Jesus bemächtigen und ihn zum König machen, zum Brotkönig. Können wir Menschen Jesus nehmen, ihn uns aneignen und ihn zum König machen? Oder ist er es längst in gewisser Weise, in göttlich gewisser Weise? Aber mal die Frage, wofür nehmen wir Jesus heute alles in Anspruch? Hier soll er Brotkönig werden. Sie wollen ihn rauben und zum Brotkönig machen. Welche Vorstellungen haben wir von Jesus und welche Erwartungen haben wir an ihn? Und woher kommen die eigentlich? Kommen die tatsächlich aus der Bibel? Oder kommen die aus unseren Wünschen? Oder haben wir Jesus mal in einer bestimmten Weise erlebt, wie die Tausenden hier, und sagen, das muss er jetzt immer so machen. Diesen Jesus brauchen wir und so soll es funktionieren für uns. Wofür muss Jesus heutzutage alles herhalten? Wofür rauben wir ihn? Ich sag's mal so brutal, um ihn für unsere eigenen Interessen zu gebrauchen oder zu missbrauchen. Für alle möglichen Ideen und Varianten der Selbstverwirklichung. Ausgerechnet den Jesus, der nicht gekommen ist, um seinen eigenen Willen zu tun, auch nicht den Willen der Leute, sondern ausschließlich den Willen Gottes. Das lesen wir gleich im nächsten Vers nach unserer Jahreslosung. Die steht in Johannes 6, 37, in Vers 38 steht, und zwar nach einem Komma, den werde ich nicht hinausstoßen, Komma, denn ich bin vom Himmel herabgestiegen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Komma, das ist, gehört noch zur Jahreslosung dazu. Und das ist kein Versprecher, das sagt Jesus öfter grundlegend, ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich suche den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus kam, um Gottes Willen zu tun, nicht unseren. Und wir haben es manchmal drauf, dass wir Jesus für unsere Zwecke nutzen wollen, sozusagen verzwecken wollen. Sorg für unser täglich Brot oder so. Er lässt es nicht mit sich machen. Wir lesen Vers 15, er entwich wieder auf einem Berg, er allein. Er zieht sich zurück von diesen Menschen, die ihn greifen wollen für ihre Zwecke. Ich denke, dass das heute ebenso ist, dass Jesus sich auch zurückzieht, wenn wir ihn so für unsere Zwecke greifen, krapschen wollen und gebrauchen oder missbrauchen. Der Unterschied ist höchstens, die damals haben es noch gemerkt, dass Jesus weg ist. Wir merken es nicht, wir machen ohne ihn weiter und der Annahme, er ist immer noch da und machen unseren Krempel. Und wir merken gar nicht, wie er längst vor der Tür steht und höflich anklopft und fragt, ob er noch mal rein darf. Damals haben sie gemerkt, dass er weg ist und sie machen sich auf die Suche, so ab Vers 22, sie sehen, er ist weg und suchen ihn, finden ihn tatsächlich, es kommt zum Treffen und dann kommt es zu heißen Diskussionen mit Jesus und sie fragen ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Wie hast du das gemacht? Sie wollen die äußeren Tricks verstehen und können das Eigentliche nicht sehen. Sie sind wieder äußerlich bei Jesus, wie vorher auch, aber nicht innerlich. Sie suchen Menschliches, Brot, Heilung und so, und scheitern am Göttlichen. Es kommt ja zu einer Diskussion mit Jesus. Sie diskutieren über Brot und Manna und Mose und wollen am liebsten immer wieder so schön satt gemacht werden, wie sie es gerade erlebt haben. Und das war ja stark. Und so diskutieren sie über Religion und über Zeichen, über Brot und sonst was, aber darum geht es gar nicht. Es geht um Jesus selbst. Und er sagt ihnen schließlich ab Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dann geht es nach dem Komma weiter. Denn ich bin vom Himmel herabgestiegen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Warum wird Jesus keinen hinausstoßen, der zu ihm kommt? Wir haben es eben gelesen, weil jeder, der zu ihm kommt, eine Gabe Gottes ist. Und weil Jesus die, die Gott ihm gibt und die Gott bei Jesus haben will, natürlich nicht ablehnen und fortschicken und rausschmeißen wird. Jesus nimmt alles an, was von Gott kommt, alle, die von Gott kommen. Und das ist der Zusammenhang. Es geht um Jesus selbst, nicht nur um das, was er gibt, nicht nur um seine Gaben, um seine Segnungen. Es geht um ihn, es geht um das Brot des Lebens, und zwar das Brot des ewigen Lebens. Jesus ist Gottes ewiges Geschenk an uns. Durch ihn teilt Gott sein Leben mit uns. Wir können sein Leben teilen, und zwar jetzt und hier und immer und ewig in Gottes neue Welt. Und dass es um das ewige Leben geht, bei dem ganzen Thema hier, lesen wir in den gleichen nächsten Versen 39 bis 40. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Wir hören noch die Jahreslosung im Hintergrund. Ich stoße es nicht hinaus, ich verliere es nicht. Sondern, dass ich es auferwecke am jüngsten Tag, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Ich sagte vorhin, Jesus sieht den ganzen Menschen mit Geist, Seele und Leib, ja. Und da gehören die irdischen Segnungen dazu, da gehört Brot dazu und Fisch und Heilung, ja. Aber Jesus sieht, weil es ihm und den ganzen Menschen geht, mehr als wir meistens. Er sieht das ganze Leben von uns Menschen, das heißt, er sieht die Ewigkeit mit. Und deshalb geht es ihm zuerst und zuletzt um das ewige Leben, das nur Gott schenken kann. Und dieses ewige Leben kann man sich nicht selbst suchen. Das kann man sich nicht selber beschaffen. Das gibt es in keinem Supermarkt und auch in keinem Ratgeberbuch. Und darauf kommt man auch nicht von selbst und dahin auch nicht. Es waren Tausende von Menschen Jesus äußerlich nahe. Sie haben erlebt, wie er die Kranken heilte, Brot und Fisch vermehrt und haben trotzdem das Eigentliche verpasst. Das Eigentliche ist Gott. Das Eigentliche ist Gottes Handeln. Das Eigentliche ist Gottes Handeln für Jesus und mit Jesus, an Jesus, durch ihn. Und dabei geht es nicht nur um äußeres Wohlbefinden, sondern um das ewige Heil. Und das müssen wir noch ein bisschen näher anschauen vom Zusammenhang her, ab Vers 41, als Jesus ihnen das sagt, wer er ist und wozu er da ist, fangen sie an zu meckern. Die murren, steht da, Vers 41, 60 nochmal. Sie streiten darüber, 52. Sie finden seine Rede hart und unhörbar, unerhört. Das heißt, sie halten seine Worte gar nicht aus und wenden sich von Jesus ab, und zwar viele. Sogar viele Jünger, also Menschen, die zu Jesus gehörten, die bei ihm in der Lehre waren, mit ihm lebten, wenden sich ab und gehen weg, gehen nicht mehr mit ihm. Johannes 6, 66, interessante Zahlenkombination. Leute, die zu Jesus gehörten, gehen weg. Woanders hin, nur wenige bleiben. Die meisten sind in diesem Kapitel, wenn ihr es lest, an Jesus irritiert. Wie der so reden kann, was der eigentlich will. Und das Überraschende ist aber, Jesus ist nicht an ihnen irritiert. Er ist auch nicht an sich selber irritiert. Was habe ich denn jetzt gesagt, dass die alle weggehen? Auch nicht an Gott. Sondern in einer ganz großen Klarheit bekennt er genau in dieser Situation, wo er bei den Menschen offensichtlich nicht ankommt mit dem, was er will. Wo viele weggehen, weggehen werden, genau da sieht und bekennt er etwas, was wir oft nicht sehen und bekennen, nämlich, wenn es jemanden zu Jesus zieht, dann hat Gott selbst diesen Menschen gezogen. Wenn jemand zu Jesus kommt, dann ist Gott vorher schon zu diesem Menschen gekommen. Das ist ein Wirken und ein Geschenk Gottes, wenn ein Mensch zu Jesus kommt und kommen kann. Und Jesus reagiert immer auf Gott. Und mit diesem Satz in der Jahreslosung reagiert Jesus auf Gottes Tun, nicht auf das Tun der Menschen. Er sagt gerade, die Menschen sagt, ihr glaubt nicht, ihr habt mich gesehen und glaubt nicht. Aber er reagiert nicht auf sie, die offensichtlich nicht glaubten, sondern er reagiert auf Gott, weil er immer mit Gott kooperiert und sagt, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Da ist sich Jesus ganz sicher. Er lässt sich überhaupt nicht irritieren von denen, die weggehen. Und was Gott ihm gibt, das nimmt Jesus selbstverständlich an. Was denn sonst? Das geht doch gar nicht anders. Und das hält er fest, das wird er nie abstoßen, nicht ablehnen. Ist doch Gottes Geschenk, wenn jemand zu Jesus kommt. Und diese Aussage, Gott vertraut mir die Menschen an, die mir zu mir kommen, die finden wir noch dreimal, also insgesamt viermal in Johannes 6. Aber wenn Johannes sich so wiederholt, dann ist das kein Zeichen von Verkalkung, wie wir das sonst manchmal haben, dass man dreimal dasselbe erzählt, sondern dann ist das unheimlich wichtig. Alles, was der Vater mir gibt, das kommt zu mir, Vers 37. Vers 39 gleich weiter, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern ich es auferwecke. Johannes 6, 44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken. Und Johannes 6, 65, als die meisten weggegangen waren, sagt er zu den Jüngern, ich habe es euch doch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Viermal dasselbe. Was Gott ihm gibt und was deshalb zu Jesus kommt, das stößt Jesus keinesfalls und nie mehr von sich weg. Und das ist Evangelium pur. Das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Das ist die Nachricht von Gottes großem Sieg. Und jetzt schauen wir uns Johannes 6, 37 mal näher an, diesen ganzen Vers. Ich bin immer sauer, dass auf den Jahreslos nur so ein bisschen rausgezerrt wird und alles andere vergisst man dann. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles was. Das ist sehr allgemein gesagt, das ist unter Einzahl im Neutrum. Heißt zwar jeder, den der Vater mir gibt, wobei das im Präsens steht, ist also ein ständig wiederholender Vorgang. Gott gibt Jesus Menschen. Gott führt Jesus Menschen zu. Alles, was mir der Vater ständig gibt, wird futur zu mir kommen. Ohne Zweifel. Wenn Gott Menschen zieht, kommen die. Und den zu mir kommenden, ganz wörtlich, Einzahl, Maskulinum, Partizip, Präsens, alle, die zu mir kommen, wer zu mir kommt, werde ich ganz gewiss nicht hinausstoßen nach draußen. Werde ich ganz gewiss nicht hinausstoßen nach draußen. Klingt im Deutschen ein bisschen doof, aber steht im Griechischen ganz, ganz intensiv da. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass wir hier in einem Satz ein ganz spannendes Thema haben. Eine Spannung zwischen zwei Wahrheiten, die wir überhaupt nicht lösen können. Nämlich die Spannung zwischen Gottes Erwählung und unserer Verantwortung. Zwei Pole, die offensichtlich ganz weit auseinander liegen. Zählt nur, dass Gott erwählt hat, oder zählt es, dass ich komme, mich entscheide? Was denn jetzt? Beides sagt die Bibel, ja, aber beides in einem Satz. Und wir kriegen es in unserem Kopf nicht zusammen. Ich nicht. Das ist wie diese Münze. Der Seite ist eine 2, 2 Euro. Auf der Seite ist Bremen drauf und so Sterne. Was ich nicht kann, ist beide Seiten gleichzeitig angucken. Ich kann immer nur eine Seite sehen. Mein Kopf ist nicht so konstruiert, dass ich mein Auge hier rumleiern kann und beide Seiten gleichzeitig sehen. Das schaffe ich nicht. Ich bin nicht so konstruiert. Gottes Gnade und unsere Verantwortung. Was denn? Alle von Gott Erwählten kommen zu Jesus, aber sie müssen auch kommen. Theologen sagen, das Paradoxon, der Widerspruch zwischen Prädestination und freiem Willen. Gott bestimmt vor und wir haben freien Willen und sollen uns entscheiden. Ein Gegensatz, Widerspruch zwischen Gottes Erwählung und unserem freien Willen. Antinom, kann man auch sagen. Beide Seiten sind absolut wahr, aber wir können sie nicht zusammenkriegen. Das ist ähnlich paradox wie in der Physik der Welle-Teilchen-Dualismus. Hat man vielleicht in der Schule mal gehabt. Ist das Licht Welle oder Teilchen? Beides schließt sich eigentlich aus in unserem Denken. Es kann nicht gleichzeitig beides sein und doch ist es beides. Und das ist ein Gegensatz, der sich in unserer Raum-Zeit-Dimension nicht lösen lässt. Erst in der unendlichsten Dimension, die wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können, ist es eins. So. Aus Gottes Sicht gilt, wir sind erwählt. Wir erleben es so, wir sind gekommen und haben uns entschieden, Jesus zu folgen. Haben uns bekehrt oder so. Der erste Teilsatz ist die göttliche Seite, alles, was Gott mir gibt. Der zweite Teilsatz, unsere, wir sind gekommen. Wir können nicht zu Jesus kommen oder zum Glauben kommen oder uns bekehren, wann wir wollen, sondern nur, wenn Gott uns ruft und Gelegenheit gibt. Deshalb stimmt selbst dieser erste Satz, ich kann immer zu Jesus kommen, wenn ich will, nicht. Wenn Gott uns Gelegenheit gibt, wenn er die Tür aufmacht, dann ist es unsere Verantwortung, diese Gelegenheit wahrzunehmen. Aber wir können nur zu Jesus kommen und glauben, wenn Gott uns das schenkt. Wenn wir zu Jesus kommen und an ihn glauben, dann ist das Gottes Geschenk. Es ist Gottes Geschenk. Glaube ist nicht das Werk des menschlichen Verstandes. Ich habe lange genug nachgedacht und dann habe ich mich entschieden. Sondern beruht auf einer Offenbarung von oben, dass Gott den Himmel öffnet und ich ihn erkennen kann. Und ich merke, dass Jesus für mich gekommen ist und dass er Realität ist. Das kann ich mir nicht erarbeiten. Das kann Gott nur schenken. Und diese Offenbarung braucht dann unten einen Geist, der empfangen kann und das aufnimmt. Also, wenn es uns zu Jesus zieht oder gezogen hat, dann wissen wir und dürfen wir wissen, das ist Gottes Geschenk. Und deshalb, und genau deshalb und nur deshalb ist sicher, ist es ganz sicher, dass wir zu Jesus gehören. Unsere Hoffnung gründet also nicht darin, dass wir Christus ergriffen haben, sondern dass er uns ergriffen hat, damit wir unsererseits nach ihm greifen, sagt Hans-Joachim Eckstein mal. Man kriegt es nicht zusammen. Spurgeon hat das mal in einem Bild ausgedrückt. Über dem Eingangstor im Reich Gottes, wenn wir reinkommen, da steht, wer glaubt, wird gerettet. Ich habe mich bekehrt und ich glaube. Geht man aber hindurch und sieht zurück, dann steht dort von Gott, von Anbeginn der Welt erwählt. Gottes Seite ist die. Und das mit dieser Erwählung durch Gott hat zwei Konsequenzen. Das erste, was Gott tut, ist sicher. Und das können Menschen nicht ungültig machen. Jesus greift Gottes Tun auf. Er hat mir Menschen gegeben. Und die Folge, ich werde sie keinesfalls, unter keinen Umständen, niemals hinausstoßen, hinauswerfen. In diesem Satz fallen zwei Dinge auf. Erstens, es ist die stärkste mögliche Form der Verneinung, die im Griechischen möglich ist. Im Deutschen reden wir nicht so. Nicht niemals hinauswerfen nach draußen. Nicht niemals hinauswerfen nach draußen. Das ist sicherer als alles andere. Und zweitens fällt das Wort hinauswerfen auf. Die Einheitsübersetzung, in der die Jahreslosung wiedergegeben ist, ist viel zu harmlos. Es geht nicht nur um Abweisen und das wieder aus zwei Gründen. Erstens, hinauswerfen ist tatsächlich ein sehr starkes, fast brutales Wort. Wisst ihr, wann das am häufigsten in der Bibel verwendet wird? Wenn Jesus Dämonen rauswirft, dort steht genau das Wort. Dort hat Jesus nicht gefackelt, sie müssen raus. Also es ist ein ich würde sagen, fast sagen, brutales Wort, rauswerfen, raus mit euch. Und zweitens, rauswerfen kann nicht nur jemanden, der schon drin ist. Mal rein sprachlich. Da wird ein schon bestehender Zustand beendet. Die Dämonen sind im Menschen schon drin und Jesus wirft sie raus. Dagegen, wer abgewiesen wird, der kommt gar nicht erst hinein. Aber darum geht's gar nicht. Es geht nicht um, dass er nicht hineinkommt. Die Übersetzung der Jahreslosung und der Einheitsübersetzung ist eher falsch und irreführend als hilfreich, muss ich mal so sagen. Auch wenn sie freundlicher klingt. Das Wort hinauswerfen kommt weiter im Neuen Testament vor, wenn jemand vom ewigen Leben ausgeschlossen wird, wenn er in die Hölle geworfen wird, wenn er in die äußerste Finsternis geworfen wird. Da steht dieses Wort hinauswerfen. Ich könnte euch die Bibelstellen jetzt nennen. Es geht also tatsächlich in der Jahreslosung darum, dass Jesus sagt, die mir der Vater gegeben hat, die bewahre ich zum ewigen Leben. Diejenigen, die Gott mir gegeben hat, die bleiben in meiner Obhut für immer. Und wenn ihr Johannes 6 lest, dann merkt ihr, das ewige Leben ist das Thema des gesamten Kapitels. Es geht immer wieder um das ewige Leben. Es geht um Bewahrung der Heiligen zum ewigen Leben. Und was Gott tut, tut er für immer und ewig. Und wenn er einmal einen Menschen zu Jesus zieht, dann tut er das nicht nur aus einer Laune heraus für 2 Stunden oder 2 Jahre oder 20, sondern das, was Gott tut, ist ewig, sagt die Bibel. Unser Tun ist vergänglich. Wenn es nur an unserer Bekehrung läge und nur an unserem Glauben, dann wüssten wir nie, ob das hält. Wir können es nicht wissen, weil niemand von uns für sich selber garantieren kann. Wenn man sich gut genug kennt, weiß man das. Niemand kann für sich garantieren, auch für seinen Glauben nicht. Aber Gott kann für sich garantieren. Und weil es an Gottes Tun hängt, an seiner Erwählung, deshalb und nur deshalb ist es klar, das bleibt und gilt für immer. Deswegen ist das so wichtig. Ich konnte zu Jesus kommen. Das ist Gottes Geschenk. Und dieses Geschenk ist für die Ewigkeit. Deshalb ist es mit der Erwählung so wichtig. Eine zweite Konsequenz aus dieser Erwählung ist immer, alle Ehre gebührt Gott. Ihm allein. Ich kann und darf und sollte mir auf meine Bekehrung, meinen Glauben, mein Kommen zu Jesus oder wie immer ich das nenne, nichts einbilden. Es ist Gottes Geschenk. Ich könnte auch sagen, alles geschenkt und nicht selbstverständlich. Alles geschenkt und nicht selbstverständlich. Jesus ist Gottes großes Geschenk an uns. Und alle, die zu Jesus kommen, sind Gottes großes Geschenk an Jesus. Alles beginnt mit Gott, mit Gottes Tun, immer. Das ist eine ganz starke Sache. Alles geschenkt, nichts selbstverständlich. Und das dürfte und sollte nun einiges an Konsequenzen haben. Alles von Gott her sehen, das ist ja die Gabe des Johannesevangeliums. Johannes sieht die Dinge von oben her, von Gott her. Deshalb ist sein Evangelium so anders als die anderen drei davor. Er hat immer diesen Blick von Gott her, von oben her. In Gottes Perspektive sehen und verstehen. So hat es Jesus praktiziert in der Jahreslosung. Und das dürfen wir von ihm lernen, einmal wenn wir Jesus sehen, aber auch wenn wir uns selbst und wenn wir andere in diesem Licht mal sehen. Ich komme nochmal auf Jesus zurück, wie er sich und alles von Gott her gesehen hat. Wir müssen uns ja mal in seine Lage versetzen. Er sollte die Welt retten, hatte dafür 3,5 Jahre Zeit. Sollte er da nicht möglichst viele Menschen in kürzester Zeit gewinnen? Sollte er es da nicht möglichst vielen, möglichst allen recht machen, damit sie kommen? Viele kamen, sollte er das nicht nutzen, wenn sie einmal da waren? Aber dann wollten sie nur seine Gaben, nicht ihn selbst. Hätte er das nicht besser nutzen sollen, darauf eingehen, bedürfnisorientierte Evangelisation, besucherfreundlich, die Schwelle ganz niedrig machen. Und genau das tat Jesus nicht. Er tat das Gegenteil. Er konnte die Leute dermaßen hart vor den Kopf stoßen, dass man sich nur wundern kann. Was sagt er dem reichen jungen Mann? Verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen und komm und folg mir nach. Der ging weg. Hätte er nicht sagen können, da gibst wenigstens eine Spende. Und wenn du mal Zeit hast, kommst du mal ein bisschen mit und guckst mal, wie das hier so läuft, Junge. Wäre das nicht freundlicher gewesen? Zum anderen sagt er, lass die Toten ihre Toten begraben. Was ist das für eine Rede? Kann man sowas sagen? Allen sagt er, wer mir nachfolgen will, verleugne sein Kreuz und verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wer Vater und Mutter und Kind und alle mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Was ist das für Rede? Hier, wo er allen zu essen gegeben hat, wo sie alle begeistert waren, was sagt er denen? Das ist wirklich unerträglich. Nur wer mein Fleisch isst und kaut und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Erzählt das mal einem Juden, der mit Blut überhaupt nicht in Berührung kommen durfte und erst recht nicht Fleisch kauen mit Blut und Blut trinken. Das ist das Schlimmste, was man überhaupt einem zumuten kann. Und Jesus wirft das den Leuten vor den Kopf. Das ist unzumutbar. Der hat doch die Ablehnung geradezu provoziert. Johannes 6. Kein Wunder, dass die ihn ablehnten, ihn verließen. Von der Seite der Leute her war das völlig verständlich. Im Umkehrschluss heißt das, wenn jemand zu Jesus kam und bei ihm blieb, dann konnte das nur ein Wirken Gottes sein. Also an diesem Reden von Jesus lag es nicht. Und wie ging jetzt Jesus damit um, dass die alle weggingen? Oder sagt, ihr glaubt nicht, ihr seid da und glaubt nicht. Macht er sich Vorwürfe? Habe ich jetzt was Verkehrtes gesagt? War ich zu hart? Nein. Macht er denen Vorwürfe, die gehen? Auch nicht. Er sagt, kein Ton, er gibt sie frei. Er lebt in einem ganz großen Gottvertrauen. Was Gottes Sache ist, überließ er ihm. Und so konnte Jesus auch in dieser Lage und immer ganz gelassen bleiben. Er konnte sagen, alles, was mir der Vater gibt, kommt zu mir. Alles. Wie viel oder wenig das sind, ist überhaupt nicht meine Sache. Das ist Entscheidung des Chefs. Das ist Gottes Sache. Und das ist genau richtig so, wie Gott das macht. Da fehlt nichts und ist nichts zu viel. Und was er mir gibt, das nehme ich als sein Geschenk. Natürlich lehne ich das nicht ab. Und so ist mein Leben erfüllt. Egal, ob ich äußerlich erfolgreich bin oder nicht, spielt gar keine Rolle. Was Gott mir gibt, nehme ich, und das ist genug, und das ist genau richtig so. Macht Jesus auch an anderen Beispielen. Die Pharisäer regen sich mal über Jesus auf, was er da so sagt, und die Jünger sagen das, die ärgern sich da über dir. Du sagst, Jesus, lass ihn in Ruhe. Kann noch übersetzen, ignoriert das. Sie sind blinde Blindenführer. Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, werden eh ausgerissen. Also, was Gott nicht gibt, das ist nicht. Muss man sich gar nicht drüber aufregen, gar nicht echauffieren. Er hält sich nicht bei den Menschen auf, die ihm nicht glauben können oder wollen. Und dasselbe empfiehlt er auch seinen Jüngern. Wenn sie euch nicht glauben, schüttelt den Staub von den Füßen, geht weiter. Ihr müsst euch dort keinen Kopf machen. Also Jesus hat das von Gott her gesehen, konnte das einschätzen und war deshalb weder ein Überflieger noch frustriert, sondern er konnte es genauso nehmen, wie es kam. So hat es Jesus gesehen von Gott her, und auch wir dürfen lernen, uns von Gott her zu sehen. Alles, was mir der Vater gibt, kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, nicht abweisen. Das heißt, wenn du zu Jesus kommen konntest und kannst, wenn du an Jesus glaubst und glauben kannst, ist das ein Geschenk Gottes. Ich sage es nochmal zugespitzt, du bist ein Geschenk Gottes an Jesus. Du bist ein Geschenk Gottes an Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so gesehen habt. Und wagt sich das kaum zu sagen. Ich, ausgerechnet ich, ein Geschenk Gottes an Jesus. Und Jesus nimmt dieses Geschenk, dich und mich, dankbar an. Egal, wie du dich siehst und einschätzt. Und Jesus nimmt dich für immer an. Du bist immer und ganz von Jesus angenommen. Das steht von Gott her fest, und das hängt von ihm ab, nicht von dir. Auch dein Fehlverhalten kann Gottes Willen nicht vereiteln oder durchkreuzen. Es geht nicht. Das Kreuz steht schon. Da ist alles geklärt. Für immer. Und wenn du Zweifel hast an deiner Würdigkeit, ob du zu Jesus gehören darfst oder ob du ganz zu Jesus gehören darfst, weil du bloß ein halber Christ bist oder irgend sowas, vergiss diese Zweifel. Vergiss sie, wenn es dich zu Jesus zieht. Und sonst wärst du nicht hier, nehme ich mal an. Deshalb war meine Eingangsfrage so ein bisschen. Wenn es dich zu Jesus zieht, dann ist es ein Wirken Gottes. Und das Ja von Jesus zu dir steht 100% fest. Er wird dich nicht hinauswerfen, unter keinen Umständen und niemals. Das steht für immer und ewig fest, für eine ganze Ewigkeit. Man kann das nochmal, wenn es Johannes 6 nicht glaubt, dann müsste man Kapitel 10 lesen. Da ist von den Schafen die Rede und den Hirten. Und er sagt, eine Lesart, die jetzt bei Luther bevorzugt wird, was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Das sagt er, die Gott mir gegeben hat, ist größer als alles, bedeutet mir mehr als alles andere. Das ist noch stärker als in Johannes 6. Man kann es fast nicht fassen. Wer das verinnerlicht hat, ich bin Gottes Geschenk an Jesus, der wird zwei Fehler vermeiden. Der erste wäre, du verzweifelst an dir, weil du wieder versagt hast und es nicht so geklappt hat und es mit Glauben und Beten und Gehorchen und Evangelisieren und alles nicht so klappt. Wenn du dich unwürdig fühlst, vor Gott ungenügend, dann verkennst du, es hängt von Gott ab und nicht von dir. Es hängt von Gott ab und der hat entschieden. Punkt. Der andere Fehler wäre, du bildest dir auf deinen Glauben was ein und deine Frömmigkeit und stellst dich über andere, ich hab's ihr nicht, Man wird stolz, dann verkennst du, es ist alles reines Geschenk Gottes. Also Verzweiflung und Stolz wären die beiden Fehler und die kommen beide aus derselben Wurzel. Sie nehmen sich selbst zu wichtig und Gott zu unwichtig. Der Stolze denkt von sich zu groß und von Gott zu klein. Auch der Verzweifelte am Ende. Ich bin zu wichtig und deshalb, wenn ich versage, scheitert das ganze Reich Gottes. Quatsch. Entweder werden wir stolz oder verzweifelt, weil wir von uns zu groß und von Gott zu klein denken. Und Gott, Gottes Wort, bringt uns dort in die Balance. Alles ist geschenkt. Nichts ist selbstverständlich. Deshalb dankbar und wir können froh drin leben. Also uns selber von Gott her sehen. Wir sind Gottes Geschenk an Jesus. Nimm das mal an und meditiere das durch, was das heißt. Und dann noch, was kann das in Bezug auf andere heißen? Auch die sind ein Geschenk und nicht selbstverständlich. Und das gilt zunächst mal völlig allgemein. Unabhängig von der Jahreslosung ist jeder Mensch ein Geschenk Gottes und nicht selbstverständlich. Gott hat sich bei jedem Menschen etwas Gutes gedacht. Das kommt manchmal nicht mehr durch, das sieht man manchmal nicht mehr, das ist manchmal verdorben und verzerrt. Aber ursprünglich hat Gott sich bei jedem Menschen etwas Gutes gedacht. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass er morgen noch da ist. Mir ist das manchmal so gegangen, dass jemand gestorben ist und ich dachte, Mensch, dann hättest du ihn das letzte Mal, als du ihn gesehen hast, nochmal anders angeguckt? Oder wärst du überhaupt hingegangen und hättest du es mal anders gemacht, wenn du gewusst hättest, dass er heute oder dann nicht mehr da ist? Ist mir schon manchmal so gegangen. Da wird einem bewusst, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch da ist. Es kann ganz schnell vorbei sein. Auch da alles geschenkt. Nicht selbstverständlich. Das können wir uns ruhig mal als Blick angewöhnen für andere. Auch der andere ist ein Geschenk Gottes und nicht selbstverständlich, dass er da ist, dass er noch da ist. Manche merken wir erst hinterher, dass es nicht selbstverständlich war. Ja. Aber jetzt auch nochmal spezieller von der Jahreslosung hier, andere von Gott her sehen. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennst, wirst du ja auch wollen, dass andere zum Glauben kommen. Das heißt, du wirst für sie beten, du wirst, wie du es kannst, auch einladen oder ihnen mal ein Wort geben oder einladen oder was sagen. Und du weißt und darfst wissen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist eindeutig, da müssen wir nicht philosophieren. Und trotzdem wirst du ja die Erfahrung machen, nicht alle kommen zum Glauben. Und ob und wann jemand zum Glauben kommt, ist nicht in deiner Hand. Oft wirst du es gar nicht verstehen, weshalb der eine zum Glauben kommt und die andere nicht. Du gibst es beiden gleich viel Mühe oder bei dem anderen besonders viel und er kommt überhaupt nicht zum Glauben. Das bleibt ein Geheimnis. Wahrscheinlich werden wir es hier nie lösen. Wir werden es nie ergründen. Müssen wir auch nicht, weil es Gottes Sache ist. Deshalb überlass es ihm doch. Überlass es ihm doch. Auch hier können wir wieder zwei Fehler machen. Der eine ist, wir grübeln und suchen die Fehler bei uns. Ja, wir machen Fehler und stößen Leute unnötig vor den Kopf, ich auch. Und wir sollten da offen für Korrektur sein, das ist richtig. Aber bitte frei von Grübeln. Das bringt an dieser Stelle nichts, will Jesus auch nicht. Jesus hat es akzeptiert, dass Menschen nicht glaubten und weggingen. Und er hat deshalb weder sich selber noch die Ungläubigen verurteilt. Auch du verurteile bitte weder dich selbst noch andere, wenn sie dein Glaubenszeugnis nicht annehmen. Lass es bitte einfach mal stehen und überlass es Gott, was draus wird. Und leb dort im Vertrauen. Und dazu gehört auch eine gewisse Gelassenheit. Apostelgeschichte 13 wird mal recht locker berichtet. Apostel verkündigen das Evangelium, dann heißt es, als die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Ich habe Mühe mit dem Satz. Ja? Alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Auch hier haben wir wieder dasselbe, die waren von Gott, Gott hat die geschickt, Gott hat die gegeben, erwählt. Es wird nicht nachgedacht, waren wir jetzt erfolgreich, waren wir nicht erfolgreich, hätten wir mehr gewinnen können, müssen wir unsere missionarischen Bemühungen verstärken, verdreifachen. Nein, wir haben unser Zeugnis gegeben, es geschieht Gottes Wille, nicht mehr, nicht weniger, und es reicht. Wir können das unsere sagen, wir können und sollen beten. Resultate dürfen wir Gott überlassen. Der zweite Fehler wäre, wenn wir versuchen, Gott nachzuhelfen. Oder wir denken, wir müssten doch den lieben Gott, der kommt nie so aus der Knete im Himmel, wir müssen jetzt noch ein bisschen da Druck machen. Es gibt keine weltliche Methode, um geistliche Resultate zu erzielen. Ich sage das nochmal. Es gibt keine weltliche Methode, um geistliche Resultate zu erzielen. Die Methoden der Welt helfen den Menschen nicht in den Himmel. Wir können Zuschauer ins Gemeinschaftshaus und die Kirche locken mit schöner Musik oder sonst was, aber in den Himmel kommen sie davon nicht. Das funktioniert so nicht. Die Gesetze des Marktes, der Werbung, der Propaganda, der Manipulation nützen im Reich Gottes nichts. Es gibt auch Evangelisten, die manipulieren nach Strich und Faden. Das bringt keine Menschen ins Reich Gottes. Das überredet sie vielleicht mal nach vorn zu kommen. Aber vermutlich schadet das mehr. Das kannst du dir und anderen sparen. Du musst Gott nicht nachhelfen. Du betest, du bist mit Gott in Verbindung, du tust das, was dir klar ist, du gibst Zeugnis fröhlich und überlässt den Rest Gott. Kein Druck. Jesus hat immer Freiheit gelassen. Immer. Aber wenn du merkst, jemanden zieht es zu Jesus, dann stell dich bitte nicht in den Weg, sondern dann stell dich ihm zur Seite. Gerade dann, wenn du niemals gedacht hättest, dass dieser Typ jetzt zu Jesus kommt und dass dieser Mensch Zugang zu Gott findet. Gott hat oft ein gnädiges Auge auf die wir herabsehen, wo wir es nie denken würden. Und das ist auch eine Form von Gemeindeaufbau, vermutlich sogar die verheißungsvollste, dass ich schaue, wo hat Gott einen Menschen am Wickel, wo ist Gott gerade dran, und dass ich dann, ich sage manchmal gerne, obwohl ich das nicht bin, Hebammendienste leiste. Ich muss das Kind nicht zur Welt bringen. Das macht Gott, wiedergeboren. Ja, das kann ich nicht. Aber ich kann ich kann helfen, jetzt atme so und kann meine Handgriffe tun. Ja? Also dort zur Seite sein, wo Gott in den Menschen sich gegriffen hat. Und dort die Hilfsarbeit machen, nicht mehr, nicht weniger. Ja, und dann die Frage, wie es in unseren Gemeinden aussieht. Dürfen da alle kommen oder weisen wir sie ab oder stoßen wir sie sogar hinaus? Durch unsere innere Haltung? Durch unsere Blicke? Will der hier? Durch unsere Reden? Durch unser Verhalten? Ich habe das tief erschüttert, nicht hier, wo Eltern ihren 18-jährigen Jungen an einem Hirntumor verloren haben. Ich habe den beerdigt, es war eine der schwersten Beerdigungen. War dann die Abkündigung am Sonntag und Sonntag drauf waren sie wieder in der Kirche. Und die hörten, wie die Leute sagten, was wollten die hier, die Abkündigung war doch schon. Ja, schönen Dank auch. So kann man Leute aus der Gemeinde und von Jesus wegstoßen. Ja? Dürfen alle kommen? Wie ist unsere Haltung? Stoßen wir sie ab? Und das bewegt mich jetzt schon, vielleicht auch durch vorgegebene Maßnahmen, von denen wir der Überzeugung sind, dass wir sie einhalten müssen. Wer setzt denn eigentlich die Maßstabe? Sitzt es Menschen? Oder Gott, um dessen Herrschaft es geht? Oder gehen sollte in den Gemeinden? Welche Kriterien zählen hier eigentlich, wenn es ums ewige Leben geht? Ewige Kriterien oder irdische? Darauf braucht es Antworten. Ich bin auch hilflos, ich gebe das zu. Ich habe jetzt nicht die Antwort, ich bin noch nicht Gott. Aber wir werden vor Gott Antwort darauf geben und werden das verantworten, was wir tun, wie wir es tun. Ja? Wir leben in herausfordernden Zeiten. Das ist im Moment so und jeder versucht, so gut wie er kann, damit umzugehen. Und wie gesagt, die Patentlösung, ich habe sie nicht. Mittendrin baut Gott sein Reich, das tut er. Sein ewiges Reich, er lässt es wachsen. Und Jesus sagt in der großen Gewissheit, und das sollte uns vor ungewiss machen, alles, was mir der Vater gibt, es kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lernen, alles von Gott her zu sehen, von Gott her zuerst. Erst das entscheidende G, also ein G, ja, ein Gott. Oder dieses G zuerst, erstmal von Gott her sehen, dann das Weitere. Und wer diese Herausforderung annimmt, ich will lernen, es von Gott her zu sehen und zu verstehen, da wird auch die anderen Herausforderungen bestehen. Da wird Gott leiten. Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, nicht hinausstoßen. Alles geschenkt, nichts selbstverständlich. Mit diesem Blick das Leben sehen, hilft uns, das Leben zu bestehen. Ich lade ein, dass wir Gott danken, dass wir beten, und ich schließe das dann ab. Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wieder zieh zu dir. Dein Geist in meinem Herzen wohne und meine Sinne und Verstand regier, dass ich den Frieden Gottes schmeck und fühl und dir darob im Herzen sing und spiel. Und so segne du uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden, deinen Shalom, sodass wir auch anderen ein Segen und deine Zeugen sind. Amen.